Wie gucken dich denn deine Schafe an, wenn du sie nachts zum Fressen draußen stehen lässt? Wie muss ich das denn anfühlen als Hirte, wenn ich 8 Übergriffe im Jahr habe? 8-mal ist meine Schafherde geplündert worden. In einem Jahr. Und ich fahre abends nach Hause und schlafe in meinem Bett. Ich würde neben den Schafen schlafen. Wenn man nach 8 Übergriffen sich hinstellt vor Leuten und erzählt, Wolfsjagd würde seine Schafe schützen. Er hat seine Schafe zu schützen.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Dann ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo lieber Thomas.
Ja, liebe Grüße nach Berlin und liebe Grüße an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Also ich glaube, kaum eine Folge hat vorher solche Wellen geschlagen wie die letzte über die Schweiz. Also bis heute erreichen mich unzählige Nachrichten auf allen Kanälen von Leuten, die wirklich zum Teil richtig bestürzt sind. Ich kriege auch nachts Nachrichten von Leuten, die sagen, sie können nicht mehr schlafen nach dem, was sie da gehört haben. Also ich glaube, wir haben damit ein riesiges Scheunentor aufgestoßen. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Wir werden das Thema Schweiz natürlich auch im Auge behalten, ne?
Ja, ich kann nur sagen, erstmal ganz vielen Dank für das viele Feedback, was da eingetroffen ist. Wir brauchen das im Übrigen auch, weil wir wollen wissen, wie das ankommt, was überhaupt für eine Stimmung herrscht, wie das bewertet wird. Gerne an uns, auch wenn das natürlich viel Arbeit bedeutet. Aber ich glaube, das ist auch so wichtig. Und so ein Podcast besteht eben nicht nur aus uns beiden und einem Gast oder zwei Gästen, sondern er besteht vor allen Dingen eben auch aus dieser Interaktion, dass wir sozusagen ein Feedback bekommen und erfahren, wie das eben bei der Bevölkerung, bei unseren Zuhörern ankommt. Ja, Schweiz ist natürlich dramatisch, klar. Da waren die Reaktionen, das war vorauszusehen, weil ich habe abends noch im Bett gelegen und darüber nachgedacht und überlegt, wie ist das jetzt zukünftig auf Deutschland zu werten? Ja, was für eine Entwicklung haben wir alleine im übrigen Jahr in Brandenburg?
Das ist genau der Punkt, nämlich den auch viele angesprochen haben. Die haben gesagt, irgendwie, wie schätzt ihr das ein? Befürchtet ihr, dass es bei uns auch so weit kommen könnte? Und ja, theoretisch haben wir diese Folge auch gemacht, um darauf hinzuweisen, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, was wir jetzt hier gerade an Sicherheiten für unsere Wölfe haben, dass das ganz schnell ins Wanken kommt. Aber ausgerechnet gestern Abend war so der erste Abend, wo ich so gedacht habe, okay, aufs Sofa, dicke Socken an, einen Tee gemacht, ich wollte einen Krimi gucken und um 19.40 Uhr fing mein Handy an, Sturm zu klingeln. Ich habe ja dann auch gleich dich angerufen, lieber Thomas, denn die Dramatik nimmt kein Ende. Es lief gestern ein Beitrag beim RBB in einer aktuellen Sendung, in der Sendung, die um 19.30 Uhr läuft, die Abendschau heißt die bei uns in Berlin, ich weiß nicht, wie die in Brandenburg aktuell heißt die. Oh mein Gott, Thomas, Abschuss von Problemwölfen, so hieß dieser Beitrag, 3 Minuten lang. Wir müssen jetzt ganz kurz drauf eingehen. Heute ist übrigens der 28. Januar 2025, es ist Dienstag und wir müssen kurz mit diesem Thema beginnen, bevor wir dann gleich unseren Schäfer, den wir heute eingeladen haben, dazu holen. Thomas, Abschuss von Problemwölfen. Dieser Beitrag, der hat ja auch dazu geführt, dass du dann noch nächtens einen Facebook-Beitrag gemacht hast, um unserer Empörung Ausdruck zu verleihen. Grauenvoll, oder?
Ja, das ist kein Journalismus mehr. Ich weiß nicht, wie der Sender damit leben kann. Ich weiß nicht, wie die Redaktionsleitung damit klarkommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Reporter vor Ort, dass das deren Journalismus, dass das deren Stil ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass das von oben kommt. Das ist mir zu einseitig und da wird aus meiner Sicht auch der Ehrenkodex eines Journalisten verletzt. So berichtet man nicht, man hinterfragt, man lässt eine zweite Seite zu Wort kommen. Ja. Aber offensichtlich ist das eben heute alles nicht mehr gewollt. Dazu kommt dieser Homeoffice-Journalismus, dass man alles von zu Hause, vom Schreibtisch aus macht, von da entscheidet, die Zeit angeblich nicht mehr reicht für bessere Beiträge, für umfangreichere Berichterstattung. Aber das können wir zukünftig nicht mehr hinnehmen und das werden wir auch nicht mehr hinnehmen.
Natürlich nicht.
Weil, was werden wir tun, liebe Sabine?
Ja, eine Beschwerde beim Presserat mindestens.
Ja, mindestens. Und wir werden den RBB mal besuchen. Wir werden uns vors Mediengebäude stellen, zur Not auch mit Megafon und die Leute nach draußen rufen und um Stellungnahme bitten.
Ich bin dabei.
Solch ein Journalismus, solch eine Berichterstattung. Das ist, ich weiß nicht, das ist ja brave Hofberichterstattung für die Jägerschaft, aber das ist auch Irreführung der Bevölkerung. Das nehmen wir nicht länger hin.
Du hast völlig recht und diese Empörung ist natürlich völlig berechtigt an dieser Stelle und ich schließe mich dir natürlich an, wenn du sagst, wir stellen uns dahin, dann machen wir das. Ich bin natürlich dabei. Wir wollen ganz kurz für die Leute, die nicht im Dunstkreis vom RBB leben, darauf eingehen, was das Skandalöse an diesem Beitrag ist. Der begann also mit den Worten, ein Wolf soll heute geschossen werden. Das Thema, das Berufsschäfer, Achtung, Jens Kart bewegt. Klingelt da was? Genau. Den Namen Jens Kart, den kennen wir. Den haben wir schon mal gehört, nämlich in Folge 36. Es geht weiter im Text. Es ist nicht das erste Mal, dass in Brandenburg über eine sogenannte Entnahme eines Wolfes entschieden wurde. Grund seien wiederholte Übergriffe auf Nutztiere, wie etwa die Schafe von Jens Kart. Und da klingeln bei mir jetzt wirklich alle Alarmglocken, weil die, die Nutztiere, die wir da gesehen haben, vor einem Jahr und jetzt vor 3 Wochen, die waren alles andere, aber nicht geschützt. Jens Kart sagt es offen, so geht der Beitrag weiter. Wir versuchen auf diese Weise mit Nachdruck unsere Weidetiere besser zu schützen. Mhm, mit Waffen, okay. Herr Kart äußert sich in einem Beitrag beim RBB darüber, dass er auf diese Weise, also durch Abschuss eines Wolfes, seine Weidetiere besser schützen möchte. Also mit Waffen, eine streng geschützte Tierart. Es geht weiter, wörtlich im Text. Heute findet nahe Pfingstberg an der Autobahn 11 eine Treibjagd statt. Dort wollen sie den Problemwolf erlegen.
Ja, das ist wirklich schockierend. Und vor allen Dingen wird dazu noch ein öffentlicher rechtlicher Sender reingeholt in die vermeintliche Treibjagd. Auf mich wirkten die Bilder gestellt. Das sah alles nicht wirklich ernst aus, was da abgelaufen ist. Gleichwohl musste der Sender ja dann einräumen, dass die Jagd auf den Wolf gestoppt wurde wegen einer Klage, wegen einem Eilverfahren. Und
das war der letzte
Satz. Das hat man dann zum Schluss gesagt. Ja. Aber wie die Lage aussieht, wie betroffen der Schäfer selber ist, welche Einstellung er hat, wie überhaupt der Herdenschutz bei ihm aussieht, das haben wir ja erfahren aus dem Mitschnitt. Das heißt, er hat 90er Zäune. Er ist nach einem Riss nicht bereit, nachzunovellieren im Herdenschutz. Er lässt alles so, wie es ist. Ich gehe davon aus, dass er auch kein anderes Equipment hat. Und er versucht sich in Brandenburg durchzusetzen, dass eben Herdenschutz nur bis 90 Zentimeter geht, danach muss die Langwaffe genommen werden.
Ich muss dich leider korrigieren. Er hat nicht 90 Zentimeter. Das Maximale, was wir gesehen haben, er hat unter 80 gehabt und wir haben das danach gemessen. Ja. Und natürlich waren auch nicht alle Litzen stromführend. Wir haben das belegt und das haben wir nicht nur einmal belegt, wir waren ja zweimal draußen. Das heißt einmal die Allianz Wolf Brandenburg vor etwas weniger als einem Jahr, nachdem dort ein spektakulärer Riss stattgefunden hatte. Und wir waren ja jetzt nochmal vor 3 Wochen nochmal dort. Von Herdenschutz kann dort keine Rede sein. Also dann dort das zum Anlass zu nehmen, einen sogenannten Problemwolf abzuschießen und das Wort Treibjagd im Zusammenhang mit Wolfsjagd ist etwas deplatziert.
Dazu muss man noch wissen, dass wir das Eilverfahren vom Freundeskreis angestrengt haben. Auch aufsattelnd auf den Umstand, dass das LVU die Öffentlichkeit nicht informiert hat. Das heißt, formell ist diese Ausnahmegenehmigung, die es da gegeben hat, auf jeden Fall rechtswidrig. Davon gehen wir fest aus. Und sie hat keine Akteneinsicht gewährt. Erst mit Hilfe des Gerichts kommen wir jetzt zu der Akte. Ich glaube, die Akte ist heute bei uns eingetroffen. Also das Ganze ist ein Riesenskandal.
Es ist ein Riesenskandal, genau. Und es kann so nicht stehen bleiben. Und ein Sender hat wirklich alle Seiten, wie du so schön gesagt hast, eingangs zu beleuchten, hat zu hinterfragen, geht das alles mit rechten Dingen zu? Hat der Schäfer, der sich hier so in Position bringt, hat der wirklich alles berücksichtigt, um seine Tiere zu schützen? Ist ja logisch, oder?
Ja, natürlich. Aber nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, liebe Sabine.
Das stimmt. Denn wenn man über die Rückkehr der Wölfe und die damit verbundenen Herausforderungen spricht, dann kommt man ja immer wieder auf dieses eine Thema zurück, ne? Auf Herdenschutz.
Ja, es wird auch in Zukunft nicht um Herdenschutz herumgehen. Also Herdenschutz ist die Grundlage für alles. Der ist die Grundlage für eine Koexistenz, für eine friedliche, und das ist die Grundlage auch für jegliches Rechtsverfahren, was wir haben, auch in Zukunft noch.
Das hoffe ich.
Da wird man nicht drum rumkommen, auch wenn das jetzt versucht wird, zu unterwandern und zu verwässern.
Ja, und darum freuen wir uns über jeden Weidetierhalter, der sich bereit erklärt, hier im Podcast mit uns zu sprechen. Ich gebe zu, das ist nicht einfach und wir haben bisher einen Schäfer bei uns zu Wort kommen lassen, das war der Thomas Rebre. Alle anderen haben uns immer teilweise kurz vor der Aufnahme und so eine Absage erteilt und haben gesagt, nee, sie möchten das nicht, sie möchten sich nicht so ins Zentrum rücken und angreifbar machen, weil es tatsächlich für Schäfer nicht einfach ist, sich so zu positionieren in der Öffentlichkeit, dass es eben halt mit dem Wolf funktionieren kann. Deswegen freuen wir uns ganz doll auf Schäfer Knut Kurznick aus Brandenburg. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kurznick.
Herzliche Grüße nach Altlandsberg, lieber Herr Kurznick. Schön, dass es heute Abend geklappt hat.
Ja, abends hat ein Schäfer immer sehr Tennetier.
Ich würde Sie bitten, dass Sie sich mal vorstellen mit Ihrem Betrieb, weil wir sind alle sehr gespannt. Wir haben schon so viel gelesen und gehört von Ihnen und haben Sie jetzt endlich mal wirklich im persönlichen Gespräch.
Also mein Name ist Knut Kurznick. Ich habe eine Schäferei am östlichen Rand von Berlin. Ich pflege hier um Altlandsberg, das ist meine Heimatstadt, um die 200 Hektar Naturschutzflächen mit knapp 100 Wasserbüffeln und 1100 Skutten. Das sind ganz, ganz kleine Schafe. Und von früher habe ich noch 120 schwarzköpfige Fleischschafe. Für jedes von den Tierchen gibt es so seine Ecke, die sie besonders pflegen können. Ich habe für die besonderen Pflegemaßnahmen, die ich hier im Moor gemacht habe, mit Wasserbüffel und mit Schafen den Naturschutzpreis von Brandenburg bekommen von vor 2 Jahren.
Sie kennen die Arbeit als Landwirt, als Weidetierhalter noch aus der Zeit vor der Rückkehr der Wölfe. Wie waren denn Ihre ersten Begegnungen mit den wilden Wölfen?
Also Wölfe habe ich in meinem Leben nur im Wildpark mal gesehen. Oder im Zoo. Also ich habe noch niemals in meinem Leben einen Wolf so gesehen. Ich habe Spuren im frisch geflügten Acker neben meinem Zaun gesehen, ja. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. 1992 kamen so die ersten Wölfe über die Oder und haben dort Risse gemacht. Und ich war wie alle total wütend und wollte mit Fackel den töten. Und ist auch klar. Wir Schäfer können einfach nicht mit Wölfe Freunde sein. Die fressen halt unsere Schafe.
Das heißt, es hat eine große Veränderung für Sie gebracht. Also als die ersten Wölfe aufgetaucht sind, haben Sie die gar nicht primär gesehen. Aber Sie haben wahrgenommen, dass da eine Herausforderung auf Sie zukommt. Und da haben Sie gewusst, Sie müssen jetzt irgendwie irgendwas ändern. Wissen Sie noch, was Sie damals gedacht und gefühlt haben?
Das war für mich ein Kulturschock. Weil zu DDR-Zeiten wurden Wölfe einfach durchgeschossen. Fertig aus. Darüber hat jeder geredet. Wolf tot, fertig. Dann kam die Wende und die Wölfe waren im Naturschutzrecht, war eine streng geschützte Art. Da musste man dann erstmal, damit musste klarkommen. Man musste nachdenken und dann musste dir überlegen, ist es denn überhaupt so wirklich zielführend, dass du tobst wie ein Wilder? Wenn im Gesetz drin steht, Wölfe töten geht nicht, und du rennst auf der Straße mit der Fackel und brüllst, Wölfe müssen sterben, ist das nur rausgeschmissene Lebensenergie. Weil du kannst ja Gesetze nicht ändern. Und ja nicht als ein Hirte mit 0,5 Promille vom Bruttoinlandprodukt. Wir sind doch als Hirten so unwesentlich wirtschaftlich, dass niemand uns zuhört. Und das war so ein Switch bei mir im Kopf, der denn gekommen ist. Der dann gesagt hat, also pass auf, also mit dem Kopf durch die Wand geht nicht, weil Wand zu dick. Trotzdem ist das Problem Wolf ja da. Mhm. Und du musst ja als Hirte deine Tiere beschützen. In der Bibel steht, in der Bibel steht, der gute Hirte stirbt für sein Vieh. Der Mietling allerdings verlässt die Herde im Angesicht des Wolfes. Und Mietling wollte ich noch nie sein in meinem Leben. Deshalb haben wir ganz früh dann angefangen umzudenken hier in Brandenburg, ein großer Teil der Schäfer. Und wir haben uns überlegt, wie könnten wir denn unsere Schafe schützen?
Wir haben das für sich nicht alleine entschieden in der Familie. Ihr habt schon unter Kollegen also euch ausgetauscht. Also dieser Findungsprozess, dieser gedankliche Prozess, dieses Umdenken ist dann im Verbund entstanden. Kann man sich das so vorstellen? Weil Sie gelten ja als Pionier sozusagen des Herdenschutzes mit.
Nee, 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 nee. Pioniere war Hauswald, Andreas Hauswald aus der Niederlausitz. Der hat sich Hunde aus der Schweiz geholt und hat sich Hunde in die Herde gepackt. Und ich als Schäfer habe mir gedacht, was für ein Irrer. Mann, wie kann man denn was Schafe frisst, in Schafe reinstellen und denken, das geht gut. Und der hat in der Niederlausitz seine Schafe geschützt mit Hunde, hatte keine Übergriffe gehabt. Und dann müsstest du da schon mit dem Muffe gepufft sein, wenn du sowas siehst und dir darüber keine Gedanken machst. Bin ich hingefahren? Na, wir sind hingefahren. Eigentlich wollten wir sehen, wie es nicht funktioniert. Mhm. Ja, eigentlich wollten wir sehen, eigentlich wollten wir jemanden bei den Scheitern sehen. Ja. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass es funktioniert. Und wenn es uns Hirten irgendetwas schon immer inliegend war, dass wir unser Tun der Natur angepasst haben, sonst wären wir nicht mehr der Berufsstand, der wir sind. Und wir haben die Vorreiterrolle von den Andreas Hauswald haben wir angenommen und haben das ganze Ding weiterentwickelt, hier bei uns in Brandenburg. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Schaf an Wolf verloren.
Tatsächlich, in all den Jahren?
In all den Jahren. Ich habe allerdings unheimlich viel Geld verloren.
Sie mussten anfangs ja das komplett aus eigener Tasche finanzieren, den Herdenschutz, ne?
Nicht nur ich, sondern jeder, der getan hat.
Okay.
Da haben wir also 20.000, 30.000 Euro jedes Jahr in die Hundehaltung haben wir investiert. Und das zu Zeiten, wo sowieso wirtschaftlich eng war.
Ja.
Aber ich hätte niemals in meinem Leben zu Hause schlafen können mit dem Bewusstsein, dass draußen die Wölfe meine Schafe fressen würden. Mhm.
Wie haben denn Ihre Berufskollegen, die nicht Ihrer Meinung waren, auf Ihren sehr progressiven Weg reagiert? Sie haben ja damit Maßstäbe gesetzt und damit letztendlich auch ein bisschen Druck aufgebaut innerhalb des Berufsstandes.
Na, wir müssen ja nicht nur von mir reden. Ich bin der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde. Wir haben deutschlandweit 103 Mitglieder. Ein großer Teil davon hat mehr als 10 Hunde. Wir schützen unsere Herden jeden Tag. Tausende von Herden werden von Hunden beschützt und das klappt. Also rede ich ja nicht bloß von mir, ich bin nur die Speerspitze. Also ich bin das Aushängeschild und im Gegensatz zu anderen Schäfern bin ich so eher der extrovertierte Typ. Von vielen Schäfern hörst du gar nichts. Die machen es einfach sehr gut und ihre Schafe sind geschützt. Und ja, ich habe wirklich bösen Gegenwind bekommen von meinen Berufskollegen im eigenen Bundesland und auch in anderen Bundesländern.
Sie haben sowas wie den Brandenburger Weg zum Schutz der Weidetiere entwickelt. Können Sie uns den mal ganz kurz vorstellen? Das besondere System, das Sie einsetzen zum Schutz vor Wölfen?
Als erstes fängt das an, dass man an der Sachkundeschulung teilnimmt. Also wir mussten vom Land Brandenburg eine Sachkundeschulung entwickeln für Schafalter, die Herdenschutzhunde einsetzen wollen. Diese Sachkundeschulung wurde immer weiterentwickelt und auch von unserem Ministerium abgenommen, auch von den Veterinären. Also da sind klare Vorgaben dabei. Da ist auch ein Amtsveterinär jedes Mal mit dabei, der Tierschutz und Tierschutzhundeverordnung mit vermittelt. So, das ist das Erste. Wenn du dann weißt, wie du deinen Betrieb einstellen musst, um Hunde bei dir aufnehmen zu können, was du machen musst, dass die Herdenschutzhunde noch wirklich bei dir sehr gut arbeiten können, dann kriegst du Herdenschutzhunde, die super groß geworden sind. Diese Hunde werden von uns zertifiziert mit einer Prüfung. Da sind wir berufen vom Land Brandenburg und auch von einigen anderen Bundesländern, dass wir das machen können. Und jetzt musst du praktisch selektieren zwischen zwei Sachen. Einmal die Einsetzbarkeit des Hundes und die andere Sache, die körperliche Gesundheit, dass die Genetik vernünftig ist von den Hunden. Deshalb ist die Hundezucht der Herdenschutzhunde, die wir betreiben, der Schlüssel zum Erfolg. Denn nur ein guter, gesunder, starker Hund schafft es auch, gegen den Wolf anzutreten und ist nicht nur ein Kostenfaktor für den Schäfer, sondern wirklich die Hilfe, die wir brauchen gegen den grauen Räuber.
Mhm. Herr Kutznick, unsere Hörer wird sicherlich interessieren, um welche Rasse es jetzt hier wirklich geht. Können Sie da Ihre Hunde vorstellen, ganz kurz?
Also die überwiegende Anzahl in unserer Arbeitsgemeinschaft gezüchteten Hunde sind Pyrenäen-Berghunde und Marimano-Aprozesen. Die etwas weniger. Wir haben uns für diese Hunderasse entschieden, weil dort eine große Population vorhanden ist.
Okay.
Denn wenn du züchtest, musst du ja auch eine genetische Vielfalt haben.
Ja.
Also nur weil ein Hund bunt ist oder weil er dir gefällt, ist er genetisch nicht gesund. Mhm. Und zum Anfang, als unsere Arbeitsgemeinschaft sich gegründet hat, haben wir uns zusammengesetzt und haben aufgeschrieben, was uns an unseren Hunden gefällt und was wir an unseren Hunden überhaupt nicht leiden können. Und dann ist ganz schnell rausgekommen, dass der Pyrenäen-Berghund der Hund war, der gut einsetzbar war und ganz wenig Probleme gemacht hat. Wenn du dann sowieso schon kein Geld bekommst für die Hunde, das alles nur aus deiner eigenen Tasche bezahlst, dann nimmst du doch lieber so einen Hund, der dir überhaupt keine Probleme macht und deine Schafe sehr gut schützt. Übrigens, ich konnte die Pyrenäen-Berghunde nicht leiden zum Anfang, vom Aussehen her. Weißer Hund mit Schlappohren.
Ja.
Und seitdem ich Pyrenäen-Berghunde habe, ist nicht das Leben problemlos.
Okay.
Aber über Wölfe mache ich mir schon lange keine Gedanken mehr.
Das ist gut, aber das Ganze funktioniert natürlich nur im Zusammenspiel mit Zäunen. Ne? Sie setzen natürlich bei Ihrem Brandenburger Prinzip auch auf Zäune und Mindestschutz und auf Strom natürlich auch. Erzählen Sie mal ganz kurz darüber.
Na, wenn man Herdenschutzhunde in der Herde halten möchte, du brauchst ringsherum 90 Zentimeter Netze oder eben 5 Litzen oder 4, ja, stromführend, 2500 Volt mindestens und die Wasserseiten auszäunen. Dann fliegt nämlich der Hund ins Wasser, schwimmt eine Runde und dann ist er irgendwo beim Angler oder klaut irgendwo Katzenfutter. dann kann er nämlich nicht mehr schützen bei den Schafen. Die Hunde müssen bei den Schafen bleiben, weil nicht jeder Herdenschutzhund ist wirklich sauntreu.
Herr Putzig, wie sieht das aus mit der Bevölkerung? Wir in Niedersachsen an den Deichen und so gibt es immer wieder Probleme mit Touristen, mit Hundespaziergängern. Wie reagieren da Ihre Hunde? Sind die da sehr gelassen? Können die den Unterschied machen, dass das jetzt ein Tourist ist, ein Spaziergänger ist? Wie habt ihr da auch so viele Konflikte in Brandenburg?
Naja, also mit jeder S-Bahn kommt ein Dover, sagt man bei uns. Wa?
Ja.
wir reden überhaupt nicht über die Besatzung in dieser ganzen S-Bahn, aber der ewige Idiot, ja, über den redet man dann halt. Aber die Wurstdichte bei uns ist so dicht, dass jeder sich wirklich dreimal überlegt, uns zu erzählen, dass wir unsere Herdenschutzhunde rausnehmen sollten. Aber wir selektieren schon auf Hunde, die nicht Bellkrämpfe haben, die grundlose Bellen. Ihr hört bei uns nicht zu dem, was wir weiter vermehren wollen. Diese Hunde gibt es, die gibt es irgendwo hin in der Heide, wo sie nicht stören. Ja, also so ein Hund, der die ganze Nacht nur bellt, der gehört nicht praktisch ins Wohngebiet. Aber wenn du praktisch eine Gemeinschaft bist, dann kannst du einen Hund auch wieder zurückgeben oder in jemand anderen geben, Hunde tauschen. Ist doch in einer Gemeinschaft, ist doch leicht, weil wir alle dieselben Standards haben. Und sicher gibt es immer Leute, die auch mal meckern, dass die Hunde bellen.
Ja.
Aber ich bin mit meinen Schafen in den Gärten der Welt, in der Wuhle in Berlin. Ja, ich bin in der Hönower Weiherkette, also ich halte meine Schafe direkt in Berlin. Da sind Kinder, alte Besuchergruppen, alle laufen an meine Hunde vorbei und an meinen Schafen. Und das geht sehr gut. Du musst nur eben wissen, genau, was du machst. Deshalb ist es so, dass Herdenschutzhunde jetzt nicht unbedingt für jeden was sind. Ja, du musst dich darauf einstellen und du musst auch jederzeit immer wieder lernen, dass du lernst, und dich auch beraten lassen.
Man ist ja trotzdem irgendwie von der Bevölkerung abhängig. Wir hatten hier in Niedersachsen wirklich Schäfereien, die wir dann mit Hinweisschildern versorgt haben. Also Schilder, die aufklären, was überhaupt auf den Weiden passiert, warum da Hunde laufen, warum gibt es Herdenschutzhunde, warum wird überhaupt Herdenschutz betrieben. Also die Aufklärung der Bevölkerung tat hier manchmal extrem Not. Das ist bei euch nicht so? Geht die Bevölkerung bei euch aufgeschlossener damit um?
Na, als erstes ist unsere Landesregierung hier auf unserer Seite. Du kannst dich auf der Landesseite informieren über Herdenschutzmaßnahmen. Von unserer Landesregierung haben wir Schilder zugeteilt bekommen. Wir kriegen den Herdenschutz zu 100% bezahlt in der Anschaffung und im Unterhalt. Also Herdenschutz in Brandenburg ist vollkommen anerkannt, auch bei den Menschen.
Okay.
Mal jetzt von den Blöden abgesehen. Ja? Also das hast du immer. Die Frage ist ja nur, wie gehst du mit denen um? Bestehst du darauf, dass der Hund die ganze Nacht da bellen darf? Also ich habe 32 Hunde. Wenn da ein Konflikt ist, dann tausche ich das Hundeteam und dann ist gut.
Wissen Sie, wie viele Berufsschäfer Ihrem Beispiel folgen und Hunde einsetzen?
Dafür gibt es nicht wirklich belastbare Zahlen. Aber ich denke mal gefühlt, das ist ein Drittel der Schiefer.
Es klingt ja so, als wäre das System, was Sie da entwickelt haben, diese Kombinationen aus Sachkunde, aus Herdenschutzhunden und aus Zäunen und Strom und so weiter, als wäre das die Lösung für all unsere Probleme, die wir haben im Umgang mit dem Wolf. Trotzdem verwehren sich immer noch viele Berufsschäfer und wollen da nicht mitziehen. Wir haben ein Beispiel jetzt hier bei uns in der Uckermark, Ihr Kollege Jens Kahrt, der hat sich auch bei uns im Podcast geäußert. Und eins seiner Argumente gegen Herdenschutzhunde ist etwas, was ich tatsächlich ernst nehme und worüber ich auch lange nachgedacht habe. Und er appelliert beim Thema Herdenschutz an die Verantwortung, denn er sagt, irgendwann hat man nach 8, 9 Jahren ein Hundealtenheim, das nur noch Arbeit macht und die Hunde leben dann weiter und nützen nichts mehr. Was sagen Sie solchen Kolleginnen und Kollegen, die mit diesem Argument auf Sie zukommen?
In Brandenburg würde Ihnen eine Sachkunde bezahlen. Er könnte zum Lehrjahr gehen und mal was lernen.
Also er hat nicht recht.
Nee, Jens Kahrt. Alles, was ich immer von ihm höre oder was ich über ihn mitkriege, ist so schlecht. Er ist ja ein schlauer Mensch, ich kenne ihn ja schon lange. Also normal würde ich ja sagen, wenn jemand ein Diplom hat, müsste er auch Wissen haben. Aber wenn was wirklich schon 15 Jahre funktioniert, wenn die Landesregierung in so vielen Sachen investiert, und ihnen so viele Hilfestellungen macht, dann muss das was anders sein als Unwissenheit.
Aber was ist denn sein falscher Gedanke daran, dass man diese Verantwortung, wenn die Hunde alt werden, hat? Also die werden ja alt und faktisch können die wahrscheinlich ab einem gewissen Alter auch gar nicht mehr arbeiten. Und Sie sagen jetzt, Sie haben 35 oder 32 Hunde. Was machen Sie mit alten Hunden? Jetzt mal ganz zu offen gesprochen.
Nicht offen gesprochen. Also das, was man mit Familienangehörigen auch macht. Die leben weiter. Jede Altersklasse hat von diesen Hunden, die ich habe, eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist für mich wichtig, dass ich eine Altersstruktur drin habe, sodass ich nicht irgendwo nie und mir 30 Hunde kaufe. Und nach 10 Jahren habe ich dann 30 alte Hunde.
Genau.
Das wäre ein bisschen blöde. Also mache ich jedes Jahr einen Wurf, behalte dann ein oder zwei für mich und die anderen gebe ich anderen, sodass ich immer eine ganz gesunde Altersstruktur
habe. Das heißt, die arbeiten weiter bei Ihnen. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Die arbeiten bis an ihr Lebensende oder wie lange arbeiten die?
Nee, der Spruch ist ja nicht, die arbeiten ja nicht, die leben. Also ihre Bezugsperson ist die Herde. Mhm. Sie leben in dieser Herde und sie haben in dem Herdenschutzhund-Team eine ganz wichtige Aufgabe. Sie sind der Ruhepol. Sie sind die müssen doch im Alter ja nicht rennen mehr. Die sitzen in der Mitte und sind Graf Koks. Und sagen zu dem Pisser, geh mal reiten. Ich bleibe hier in der Mitte. Und sollte tatsächlich einer von den Wölfen der Meinung sein, sie werden abgelenkt. Also die jungschen Hunde sind ja ein bisschen mehr emotional. Die rennen dann halt auf der einen Seite. Und wenn dann ein Wolf tatsächlich pfiffig ist und will von der anderen Seite rennen, dann kommt, steht der alte Racker nochmal auf und sagt, pass auf, für einen Schlag bin ich noch gut. Und das riecht der Wolf. Der Wolf riecht die Herdenstruktur, der riecht die Bruderschaft der Herdenschutzhunde untereinander. Er riecht Schwäche. Und wenn du aber starke Hunde hast, die einen super Familienverband da haben, wo einer für den anderen dasteht, dann sagt sich der Wolf, oh Mann, wenn die mir praktisch aufs Sprunggelenk beißen, das hat 3 Wochen weh. Ich habe keinen Tierarzttermin morgen. Okay. Verdammter Mist. Ja. Und da sind alte Hunde sehr doll wichtig. Und es liegt doch an mir, ob ich bei 25 Grad minus diesen Hund dann draußen lasse oder ob ich ihn dann sage, pass auf, Keule, die 3 Wochen, die kommst du mit in den Stall, ja, da kannst du bei der Lämmer drinnen sitzen eine Runde und wenn dann wieder 0 Grad sind, dann nehme ich den wieder mit raus. Und dann ist er wieder bei seinem Kumpel.
Und das heißt, die Hunde, im Idealfall sterben die dann auch in diesem Familienverbund. Nach einem sehr, sehr erfüllten und glücklichen Leben wahrscheinlich bei
ihnen. Nicht im Idealfall. Das ist der Normalfall.
Der Normalfall.
Die Hunde werden in der Schafherde geboren. Die werden geboren in der Schafherde. Und das Erste, was sie riechen, sind Schafe und ihre Mutti. Und das Letzte, was sie riechen werden, ist Schafe und ihre Kumpels. Und nichts in ihrem Leben wird ihnen fehlen.
Wir sind so dankbar, dass Sie das jetzt mal fachlich hier auch zum Besten geben, weil das wird immer wieder als Argument in den Diskurs geworfen. Was passiert mit Herdenschutzhunden, wenn sie alt werden? Wer soll das bezahlen? Wo sollen die hin? Und Sie zeigen hier deutlich auf, dass die Hundearbeit, die ganze Arbeit mit Herdenschutzhunden, dass das System haben muss. Das ist praktisch ja wie eine Fußballmannschaft. Man muss immer für Nachwuchs sorgen. Ja, ich finde das super toll, dass das heute mal hier so rüberkommt.
Aber die Leute, die solche Argumente bringen, sind doch wirklich immer ein und dieselbe Sorte. Wer würde denn jemals fragen, was wird denn aus Opa, wenn er nicht mehr arbeiten kann?
Ja.
Stimmt, was machen wir denn mit Opa? Wohin soll ich den denn verklappen? Ja. Der macht mir nur Kosten oder so. Was würden wir zu einem Menschen sagen, der sowas fragt?
Also es spricht ja für Sie, dass die Hunde für Sie einen Stellenwert haben wie Opa. Das finde ich schon mal super sympathisch. Das geht uns ja ganz genauso. Trotzdem ist es ja leider so, dass sich viele Schäfer dieser Art von Herdenschutz verweigern und damit ein großes Problem darstellen. Denn auch in der Nachbarschaft von Herrn Kart, das haben Sie mir ja im Vorgespräch verraten, gibt es Leute, die schützen ihre Tiere. Aber Herr Kart selber, das habe ich ja mit eigenen Augen jetzt auch gesehen, tut dies nicht und schadet damit ja auch unserem großen Ziel, nämlich der Koexistenz mit den großen Beutegreifern, die ja nun mal da sind.
Ja, das ist ja vielleicht das ist Ihr Ziel. Also ich lasse mich da jetzt nicht einverleiben. Also mein Ziel ist es, dass meine Schafe geschützt sind. Die Wölfe interessieren mich überhaupt nicht. Sagen wir mal so, bis zu dem Moment, wenn sie meinen Herrenschutz überwinden würden, dann müssen sie abgeschossen werden. Ganz klar. Aber die Kollegen, die sich Herdenschutz erwehren und dann taube Nüsse aus der Kiste ziehen und sagen, nachts ist dunkler als draußen. Also diese Sprüche, da muss man einfach mal sagen, guck doch mal die Welt mit den Augen deiner Schafe an. Wie gucken dich denn deine Schafe an, wenn du sie nachts zum Fressen draußen stehen lässt? Wie muss ich das denn anfühlen als Hirte? Wenn ich 8 Übergriffe im Jahr habe, 8-mal ist meine Schafherde geplündert worden. In einem Jahr. Und ich fahre abends nach Hause und schlafe in meinem Bett. Ich würde neben den Schafen schlafen. Ich würde die niemals, wenn ich schon keine Hunde hätte oder so, ja? Ich würde neben den Schafen schlafen. Und übrigens, das haben viele von uns Schäfern schon gemacht. Ja? Weil sie es nicht ausgehalten haben. Wenn man nach 8 Übergriffen nicht so schlau ist, mal die Internetseite vom Land Brandenburg sich durchzulesen, was es für Empfehlungen gibt. Und wenn man nach 8 Übergriffen nicht so schlau ist, mal anzurufen und zu fragen, wenn man nach 8 Übergriffen sich hinstellt vor Leuten und erzählt, Wolfsjagd würde seine Schafe schützen, er hat seine Schafe zu schützen.
Ich glaube, dass der das schon verstanden hat. Ich glaube, das geht gar nicht darum, dass er es nicht versteht. Ich glaube, es ist eine Frage des Nichtwollens. Ich glaube, hier steht einfach mal ganz groß im Raum, dass es Schäfer gibt, die sich konsequent und vehement verweigern dem Herdenschutz. Denen ist das auch egal. Die schlafen sogar nachts, vermutlich sogar ruhig, weil es denen letztendlich egal ist. Aber aus irgendeinem Grund verweigern sie sich dem Herdenschutz. Warum? Was könnte denn ein Grund sein, warum die sich dem verweigern?
Ja, es gibt psychische Störungen. Vielleicht brauche ich Medikamente.
Okay.
Also für mich als Hirte ist das nicht zu erklären. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Also wie man Schafe zum Fressen draußen steht. Also übrigens, ich kenne viele Kollegen, die das doch nicht verstehen könnten.
Ich weiß.
Und ich kenne die ganze Problematik dort in der Uckermark. Da gibt es ja mehrere Leute, die so denken. Ich sag mal so, ich kann in Herrn Kart oder in anderen Kollegen nicht dazu zwingen, Herdenschutzhunde zu halten. Aber dann sollten auch 1,20 Meter hohe Netze stehen und gut Strom drauf sein, das praktisch, und zwar immer, nachweislich. Und dann, wenn die überwunden werden, dann wird auch der Wolf geschossen.
Ja.
Das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass Jens gerade 1,20 Meter hohe Netze hat.
Nein.
Mit richtig schönem Strom.
Hat er nicht.
Die kann er sich doch, wenn er sie nicht hat, frage ich mich, warum, die kann er sich doch kaufen.
Ich habe ihm die Frage gestellt. Ich war ja bei ihm zu Hause. Ich habe ihm die Frage gestellt. Ich habe gesagt, warum schützen Sie Ihre Tiere nicht mit entsprechenden Zäunen? Dann hat er gesagt, das lohnt sich irgendwann nicht mehr. Dann höre ich mit der Weidetierhaltung auf. Das waren seine Worte.
Ja, er hat gesagt, er bleibt bei den 90er Zäunen. Gleichwohl musst du ja nach Rissen nachnovellieren, nachbessern, ne, weil du ja sonst das gleiche Bild im Wolf wieder anbietest. Er hat aber auch, das möchte ich auch mal an die Waagschale werfen, gesagt, dass es ja auch Riesenprobleme in der Hobbyhaltung gibt. Und er sagt dann nichts, weil er will sich ja nicht unbeliebt machen, so ungefähr, hat das gesagt. Welche Rolle spielt denn bei euch in Brandenburg die Hobby- und Nebenerwerbshaltung, Herr Kutznick? Bei uns in Niedersachsen ist das ein Riesenproblem.
In Brandenburg ist es so, dass die Hobbyhaltungen sind gerade für die Schafzucht von existenzieller Bedeutung, weil gerade die von Aussterben bedrohten Haustierrassen werden in großen Mengen in Kleinstherden gehalten, die dann natürlich auch noch für den Naturschutz von existenzieller Bedeutung sind. Also ich kann mit meiner Schafherde von 1000 Kopf nicht in eine Dorflage ringen und die 2500 Quadratmeter Streuobstwiese pflegen. Da stehen dann bei uns in Brandenburg eben 25 Skutten oder Rauwala oder sowas. Ja?
Ja.
Bei uns in Brandenburg kriegen auch Hobbyhaltungen den Herdenschutz bezahlt. Allerdings bis zu einer Höhe von 450 Euro für den Hektar. Und da ist jetzt der Knackpunkt. Du kannst aber wohl für deine kleine Herde dann angeben und sagen, ja, im Winter beweide ich noch die Pferdewiesen von Bauer Paul und ich habe dann da hinten noch diese andere Ecke, die ich noch mache als Winterweide, die kannst du auch noch angeben. Dann bist du mal ganz schnell bei 10 Hektar. Dann hast du 4.000 Euro und mit 4.000 Euro kannst du mal entspannt dir 1,20 Meter hohe Netze kaufen lassen. Ja, vom Land. Die kriegst du dann bezahlt. So, und wir haben mehrere Hobbyhaltungen, die Erdenschutzhunde haben und diese auch bezahlt bekommen in Brandenburg.
Herr Kutznick, Sie haben ja die Artenvielfalt angesprochen, dass die Beweidung sehr wichtig ist für die Biodiversität bei euch in Brandenburg. Habt ihr denn noch tatsächlich dieses artenreiche Grünland? Weil insgesamt in Deutschland haben wir ja dieses mesophile, nährstoffarme, naturschutzfachlich wertvolle Grünland im Prinzip zu 98% verloren. Selbst 83% der mittleren Grünlandbiotopen und Grünlandtypen sind gefährdet. Wie sieht das in Brandenburg aus? Habt ihr tatsächlich noch wirklich artenreiche Kräuterwiesen, wo es wirklich noch blüht und summt? Weil wenn wir hier in Niedersachsen gucken, teilweise sehr artenarm, grüne Wüsten, sagen wir immer. Und Schäfer sind manchmal verzweifelt, weil eben viel zu wenig Flächen da sind, die wirklich genügend Futter bieten. Teilweise müssen sie zufüttern. Wie ist das bei euch in Brandenburg?
Also ich kann nicht von allen reden, aber der Naturschutz von Brandenburg, du musst natürlich auch eine Schafrasse haben, die standortgerecht passt. Du kannst auf so einen Trockenrasenflächen nicht anfangen, so eine dicken Schwarzkappe zu halten, wie ich auch habe. Ja, da passen wir nun die Skutten hin. Ja, wir haben diese Flächen. Also ich habe Vertragsnaturschutzflächen, die sind einzigartig. Also ich kriege bei mir oft Biologen zu Besuch, so eine Busreisen kommen zu mir und die schaffen ungelogen nur sag mal, so 50 Meter auf so einer Wiese in 2 Stunden. Weil sie nur auf die, alle Viere krauchen und die blühen Pflanzen, die kleinen Blättchen fotografieren und die Schmetterlinge, die da rumhuschen und die Amphibien, die da sind. Ja, das manchmal stehe ich denn da, für mich ist es halt eine Weidefläche, wa? Und die juchzen und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus.
Das ist schön zu hören, weil wie gesagt, auch ich fotografiere auch sehr gerne Insekten, Schmetterlinge und ich habe mittlerweile Probleme, die im Grünland, in Wiesen überhaupt noch zu finden. Die finde ich dann eher in einem städtischen Kurpark wie draußen in der Landwirtschaft auf den Wiesen. Das ist einfach ein Problem. Also, dass gerade die Insektenvielfalt immer weiter zurückgeht. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Nee. Das ist mit dem Wolf genau das Thema. Mhm. Genau das ist das Thema. Die Frage ist doch, wenn ich losgehe und sage, ich möchte für meine agrarökologischen Dienstleistungen, dass ich Luft, Wasser und Boden gesund mache, dass ich die Artenvielfalt erhalte und dass ich Schmetterlinge und Tiergesellschaften erhalte, wenn ich dafür Geld bekommen möchte und das doch gut mache, dann fällt es mir doch unheimlich schwer zu sagen, aber den Wolf will ich nicht. Der gehört zur Natur einfach mit dazu. Aber nur der Wolf, der nicht meine Schafe plündert. Um das zu verhindern, gibt es einen Herdenschutz. Und in Brandenburg ist was ganz Besonderes passiert, was es in ganz Deutschland so nicht gibt, ist, dass wir Regeln gemacht haben und diese Regeln dann auch eingehalten werden. Im Herdenschutz So wie denn auch in der Name der Wölfe. Denn bei uns wären Wölfe, wenn sie praktisch übergriffig werden, auch unspektakulär entnommen. Das große Problem ist nur, dass man nicht einfach so einen Wolf totschießen kann. Der ist ja nämlich schlau. Also es ist der schlauste Gegner, den wir haben. Deshalb ist Jagd ungefähr so das Letzte, auf was die kommen würde, wenn ich an Wölfe denke, sondern Herdenschutz ist das Erste, was ich denke. Mhm. Und dann ist jetzt, wir haben mit vom Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg, da durfte ich dabei sein, mit Staatssekretär Gregor Bayer gesprochen. Und der kam auf die glorreiche Idee zu sagen, er ist jetzt dafür, dass hier Risse innerhalb der Koppel liegen bleiben und Wölfe, die sich dann nachts daran bedienen, auch gleich dort weggeschossen werden dürfen. Ist natürlich jetzt mit der Maul- und Klauenseuche die Idee ein bisschen blöder. Ja? Aber das geht jetzt gerade nicht. Aber ich denke mal, das dauert ja auch eine Weile, ehe das durch die Verwaltung durchkommt. Aber ich glaube, dieser Plan ist der beste, den man jemals haben kann. Wenn ein Wolf in die Koppel reingesprungen ist, in 1,20 Meter hohe Zäune reingesprungen ist und dort der Riss noch liegt und der kommt doch nächste Nacht wieder und will seinen Riss nachnutzen, dass dann der richtige Mann dasteht oder die richtige Frau mit dem Fotoapparat, wo Blei rauskommt und ihn dann gleich neben den Schaf liegen lässt. Dann treffen wir nämlich die richtigen Wölfe und nicht einfach mal so einer, der unbedarft aus dem Unterholz rauspurzelt und du stehst gerade da mit der Wumme und sagst, hey, weg ist er. So, und, oh, war der Falsche. Also ich meine, wir müssen ja den richtigen Wolf töten, wenn wir überhaupt Wölfe töten.
Ja, große Denkpause, weil ganz vieles können wir richtig sehr gut mittragen und sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie mal Klartext reden. Die Frage ist eigentlich, warum ist der Wolf auch 20 Jahre nach seiner Rückkehr immer noch so ein Riesenthema? Was haben hier Gesellschaft, auch vor allen Dingen auch Politik versäumt? Weil wenn ich das richtig herausgehört habe, habt ihr ja auch in Brandenburg am Anfang ganz alleine dagestanden. Ihr habt einen Denkprozess anstrengen müssen, ihr habt dazulernen müssen, ihr musstet euch umstellen, ihr musstet Betriebsabläufe anders gestalten und ihr habt vor allen Dingen investieren müssen und euch hat am Anfang die Unterstützung gefehlt. Woran lag denn das eigentlich? Gab es damals noch gar keine Kommunikation? Man sagt hier in Niedersachsen ja eh oft so, Schäfereien sind in der Landwirtschaft immer so das fünfte Rad am Wagen gewesen. War das auch in Brandenburg so? Und warum haben wir heute eigentlich noch so viele Probleme?
Wenn ich sage, hat so gut funktioniert, hat 10 Jahre gedauert, ist nicht unbedingt gut. Aber wenn man in der Politik was erreicht innerhalb von 10 Jahren, dann ist das ein epileptischer Anfall. Das hat in Brandenburg so gut funktioniert, weil ich damals der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes war. Ich war der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde und war auch sehr engagiert bei dem Bundesverband Berufsschäfer in deutschlandweit. Somit war die Vernetzung da und es gab innerhalb des Berufsstandes hier in Brandenburg überhaupt keine Reibereien unter den verschiedenen Vorsitzenden, weil ich das alles war. So. Und somit haben wir uns niemals vor den Politikern gesankt und wir konnten uns auch vor den Politikern immer in Einheit zeigen. Das hat vieles leichter gemacht. Meine Theorie ist ja nicht wirklich alles, aber wenn man mich fragt, wieso das in anderen Bundesländern nicht so ist wie bei uns, ist es so, ich glaube, dass die Politiker lieber Schäfer haben, die rumschreien und jammern. Ich glaube, dass sie lieber Leute haben, die Angst haben, weil das lenkt von wirklichen Problemen ab. So ein Problem, wie Sie ihr geschildert haben, dass wir artenreiche Grünland nicht mehr haben. So ein Problem, dass wir praktisch in der Grasnarbe CO2 speichern müssen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Das sind wirklich Themen, die würden ja Grundsatz Fragen sein. Und die müsste man ja dann beantworten. Das ist doch viel besser. Du hast eine schreiende Truppe, die sagt, ich will, dass der Wolf weg ist. Dagegen, dafür und alle gegeneinander. Und die Politiker, die Verantwortlichen dafür, setzen sich hin und sagen, na, wenn sie sich nicht einig sind, dann müssen wir erstmal eine Lösung machen. Da wird eine Tagung gemacht. Im Grunde genommen ist das nur ein Stinkerfisch, der durchs Dorf getragen wird, dieser Wolf. In meinen Augen. Denn die Europäische Union hat schon vor 6 Jahren klar rübergebracht, dass sämtliche Kosten, die der Herdenschutz verursacht, nicht förderschädlich sind. Dass wir Hirten diese Kosten ersetzt bekommen können.
Richtig.
Ganz klar rübergebracht. Und ich frage mich, und ich meine, wenn ich das weiß, dann weiß das doch jeder Förderpolitiker in jedem einzelnen Bundesland. Und dann muss man den mal fragen, sagt mal, was sind denn euch die Schafe wert? Das sind nicht die Schafe der Schäfer. Die Schafe eines Bundeslandes, sie gehören der Gesellschaft. Denn sie haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Die machen Luft, Wasser und Boden gesund und steigern die Biodiversität. Wir machen nur gute Sachen. Wir pflegen die Deiche. Wir sind diejenigen, die die Welt besser machen, umso mehr es von uns gibt. Und gleichzeitig werden sie stiefmütterlich behandelt. Das ist eine Frage, die eigentlich jeder Politiker sich stellen muss, wenn er frühmorgens sich in den Spiegel anguckt. Wieso hat er das nicht erkannt?
Ich bin gerade ganz gebannt und höre Ihnen zu, weil das haben wir, glaube ich, in dieser Deutlichkeit in 38 Podcast-Folgen noch nie so klar gehört, ne, Thomas?
Wenn man mich jetzt sehen würde, ich falte die Hände aus Dankbarkeit. Und das meine ich wirklich nicht ironisch, sondern ich bin Ihnen sehr dankbar für diese klaren Worte, Herr Kurznick. Und alle diskutieren über den Wolf, aber dass sich die Bedingungen, die Wirtschaftslage für die Landwirte, insbesondere für euch Schäfer, dadurch verschlechtert, dass ihr eure Waren schlechter vermarkten könnt. Andere Länder können jetzt hier nach Deutschland locker einführen, egal ob das Mercosur-Staaten sind, Neuseeland ist. Ich meine, das gräbt euch doch das Wasser ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer setzt sich denn mit solchen Problemen auseinander?
Jeder von uns wird. Aber die Sache ist rum. Wir können in Deutschland wirtschaftlich keine Lammproduktion mehr machen. Lamm ist ein Abfallprodukt, weil die Kosten, die dieses Lamm in der Entstehung in sich birgt, in sich trägt, von der Einnahmesituation nicht mehr betriebswirtschaftlich darstellbar sind. Selbst unter großen Förderungen. Das sage ich nicht einfach so, sondern das haben wir als Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg mit der Hochschule für Nachhaltigkeit in Eberswalde erforscht. Also die Forschungsergebnisse liegen da. Wenn das jetzt so ist, dass ich nicht mehr betriebswirtschaftlich Schafe halte, um sie der Nahrung zuzuführen und um die Wolle für die Bekleidungsindustrie bereitzustellen. Dann stellt sich doch die Frage, wozu brauche ich denn überhaupt noch Schafe? Und die Frage stellt sich dann. Die Natur, die wir jetzt haben, ein bisschen, was wir noch haben, können wir nur noch mit Schafen pflegen. Das sind die einzigen Tiere, die Weidewirtschaft da machen. Also die praktisch mit artenreiche Grünland erhalten, wo praktisch die Insekten produziert werden, dass die Vögel das fressen können, dass überhaupt noch was da ist. Also ich muss praktisch eine Rechnung denjenigen stellen, der die Lärche haben will, der die Nachtigall haben will, der den großen Feuerfalter haben will, der die Regenbogen-Eidechse haben will. Denjenigen muss ich die Rechnung stellen. Und das heißt, die Rechnung heißt dann Vertragsnaturschutz. Punkt aus, fertig.
Also nicht überall ist das ja denkbar, ne?
Na klar, das ist überall denkbar, weil der letzte Weg ist. Es ist der letzte Weg, eine vernünftige Artenvielfalt zu bekommen und zu haben und zu erhalten. Jetzt loszugehen und den Schäfer zu sagen, du musst betriebswirtschaftlich denken. Du musst jetzt eine Lammfleischproduktion machen, du musst jetzt die Lämmer in den Stall bringen, weil sie draußen nicht mehr satt werden, weil das Futter da nicht mehr reicht. So ein Quatsch. Wir haben alte, von Aussterben bedrohte Haustierrassen. Die brauchen kein Kraftfutter. Die kommen draußen super klar. Aber die kommen nur deshalb dann super klar, wenn der Hirte von der Gesellschaft für die Dienstleistung, die er draußen erbringt, auch einen Obolus bekommt.
Das heißt, sie brauchen einen viel höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Also die Wertigkeit der Schäfereien, der ihren Arbeit, müsste viel höher bewertet werden und auch anerkannt werden. Ist das so richtig?
Wir haben 10 Jahre lang dafür gekämpft. Dafür, dass also der Bundesverband Berufsschäfer, die VDL, Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände, wir haben gekämpft. Die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, die von der Europäischen Union vor 2 Jahren notifiziert wurde, hat uns wirklich betriebswirtschaftlich in der Förderung nach vorne gebracht. Also mit dem Geld, was jetzt die Politik uns ausreicht für unsere Dienstleistung, kann man leben. Wir Schäfer produzieren saubere Luft, saubere Wasser und eine gepflegte Natur und eine Artenvielfalt. Du kannst keiner Eidechse eine Rechnung schreiben. Du kannst auch keine vernünftige Wasser, was durch unsere Grasnarbe gefiltert ist, kannst du keine Rechnung schreiben. Das muss die Politik machen. Das muss gesehen werden. Und den Schluss zurück hin zum Wolf ist alles genau dasselbe. Das ist was, was man machen müsste, aber wo man sich dann eventuell noch Zeit lassen kann.
Stattdessen erleben wir ja aktuell, dass die Diskussion um den Wolf sich beinahe täglich verschärft. Die Medienberichterstattung ist entsprechend. Dann werden wir im März erleben, dass vermutlich der Schutzstatus tatsächlich auch auf EU-Ebene herabgesenkt wird. Das heißt, die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wolf wird mutmaßlich demnächst bejagt werden in diesem Land. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Aussicht, dass das Problem, die Problemlösung quasi Ihnen aus der Hand genommen wird, dass das jetzt in eine ganz andere Richtung läuft, als Sie sich das vorstellen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass mir eine Problemlösung aus der Hand genommen wird. Also ich muss für meine Herde trotzdem weiter schützen. Und wir müssen der Politik ganz klar erklären, dass solange wie noch ein einziger Wolf da ist, wir unsere Herden schützen müssen. Ansonsten kommt der und plündert unsere Schafe. Mhm. Und ist Herdenschutz unabdingbar. Mhm. Allerdings finde ich, dass wenn der Wolf in einen anderen Grund kommt und wenn der Wolf bejagt wird, finde ich jetzt nicht als so was Schlimmes. Und wenn denn du durchstreifende Wölfe hast, durch dein Revier, du deine Schafe geschützt hast und wenn du dann jemanden einen Wolf kriegst, der praktisch in Wesel das Plündern gelernt hat oder in Ortruf oder bei euch in Niedersachsen, bei diesen Truppenübungsplätzen, dann geht der doch auf seine Dienstreise und snackt sich so durch die Schafherden durch. Also müssen die Schafe geschützt sein. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn der Wolf in Jagdrecht ist und die Jäger Wölfe schießen dürfen. Wer sagt uns denn, dass sie das überhaupt können? Die sind doch überhaupt nicht fähig, Waschbären tot zu machen. Die sind überhaupt nicht fähig, Wildschweine tot zu schießen. In Massen, Rehe, Hirsche, überall ist wild eine Plage. Die sind nicht in der Lage, ihre Sachen richtig hinzukriegen. Der Wolf ist ein Top-Predator. Der riecht doch den Jäger schon, wenn der ins Auto steigt. Mit seiner Balustrol-gepinselte Waffe. Also, wenn sie die ersten 10, 20 oder 100 Wölfe geschossen haben, wird die Wolfspopulation, und das sage ich voraus, wird die Wolfspopulation wissen, wie Balustrol riecht. Die kriegen doch die Wölfe nicht. Die kriegen vielleicht 100 oder 10. Und das siehst du doch auch in Frankreich. Ja? In Frankreich werden die doofen Wölfe geschossen. Die Schlauen, die Schafe plündern, die bleiben in den Bergen. Das schaffen unsere Jäger nicht. Die Wölfe haben gezeigt in Brandenburg, dass sie sich wunderbar vermehren können. Wir Schäfer haben gezeigt, wenn man nicht gerade in der Uckermark wohnt, dass man sich dagegen wehren kann. Ja? Mhm. Alles ist irgendwo im grünen Bereich. Es geht schon. Und wenn der eine oder der andere Schäfer dabei auf der Strecke bleibt, dann ist das schade. Und wenn der eine oder andere Wolf auf der Strecke bleibt, ist das auch schade. Zum Schluss, denke ich mal, ist der Ameisenbläuling, der bei uns fliegt, oder der große Feuerfalter, ja, ist eine Freude.
Und das alles wert wahrscheinlich dann auch am Ende. Die ganzen Mühen und die Gedanken, die man sich macht und die ganze Arbeit, die mit ihrem Beruf ja auch verbunden ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Sie haben wirklich einen sehr, sehr harten Beruf, der sehr fordernd ist und jeden Tag aufs Neue sicherlich auch große Herausforderungen darstellt für Sie, körperlich.
Wissen Sie, ich habe den schönsten Beruf der ganzen Welt. Wenn ich wiedergeboren werde, hoffe ich, dass ich wieder Schäfer werden darf. Es gibt nichts Schöneres auf der ganzen Welt. Als wenn du praktisch deine Schafe siehst, wenn sie satt gefressen sind, wenn du siehst, wie Lämmer voll sich an dicken Euter der Mutter laben. Und wenn die Herde dir folgt, ist so schön, mit einem Hütehund zu arbeiten. Also, ich kann nur werben, wenn ihr eure Jobs nicht so wirklich schön findet, gerade, egal wo jetzt der Podcast gehört wird. Hey, werdet Schäfer und werdet in der Seele gesund.
Ich denke, ich nehme Sie mal beim Wort. Ich werde mich mal bei Ihnen als Praktikantin bewerben und gucke mir das mal an. Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Thomas, du auch?
Ja, bei der Wiedergeburt wiederum als Schäfer. Ich glaube, da werden viele Hörer Gänsehaut bekommen haben, weil das so tolle Worte sind. Und mir geht es nämlich genauso. Ja, natürlich ist das auch ein Traumberuf, draußen in der Natur zu sein, im Einklang mit der Natur zu arbeiten, mit seinen Tieren zu arbeiten und einfach zu sehen, Willen, das, was man da entschieden hat und was man da auf den Weg bringt, dass das auch Erfolg hat. Also ich glaube, dass es nichts Schöneres gibt. Und sie haben ja auch immer wieder mit neuen Leben zu tun. Ne? Gleichwohl holt uns natürlich die Realität immer wieder ein. Das ist klar. Ne?
Ja.
Wie sind denn Ihre Gedanken, Herr Kuznick, in Brandenburg letztendlich? Wie wird es weitergehen? Was sind da Ihre Erwartungen auch an den neuen Staatssekretär, an die Ministerin Hanka Mittelstädt? Wie sehen Sie die Zukunft in Brandenburg?
Die Wege, die gegangen wurden jetzt in der Vergangenheit, lassen sich so schnell nicht wieder umkehren. Wohlweislich ist Frau Mittelstädt eine andere Ministerin als Axel Vogel. Ich glaube auch fest daran, dass die Europäische Union so viele Ziele definiert hat, die eingehalten werden müssen, dass innerhalb dieser Parameter unsere Hanka Mittelstädt, unsere neue Ministerin, auch ganz klar erkennen wird, dass eine Mutterkuhhaltung und eine Schafhaltung ihr es leichter machen wird, diese europäischen Ziele zu erreichen.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön zu Ihnen und zu Ihren Schafen und Ihren vielen, vielen Hunden, die Sie haben. Ja. Toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Toll, dass Sie uns wirklich so offen und ehrlich Auskunft gegeben haben über das, was Sie bewegt, über die Probleme, die Sie haben und über das, was Sie in den letzten 20 Jahren nach der Rückkehr der Wölfe geleistet haben. Also Chapeau, ich ziehe meinen, ja, in dem Fall nicht vorhandenen Hut, aber vor Ihnen und Ihrer Lebensleistung und bedanke mich von Herzen, dass Sie unser Gast waren heute.
Vielen Dank, dass ich Besuch digital hatte.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Herr Kuznick. Also Sie haben meinen größten Respekt für Ihre Einstellung. Sicherlich werde ich nicht alles teilen mit Ihnen. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist völlig normal. Aber ich habe wirklich riesen Respekt vor der Leistung, vor Ihrer Einstellung auch in Ihrem Beruf, dass Sie einfach es geschafft haben, umzudenken, dass Sie geschafft haben, weiterzudenken, dass Sie so viele innovative Ideen auch auf den Weg gebracht haben. Und aus meiner Sicht sind Sie wirklich ein leuchtendes Vorbild. Ja. Ganz herzlichen Dank und noch ganz viel Erfolg. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie vor allen Dingen bewahrt vor der Maul- und Klauenseuche oder der Blauzungenkrankheit. Ich weiß nicht, wie sich das ausgewirkt hat bei Ihnen. Ich hoffe nur ganz wenig, aber dass solche Probleme nicht auch noch auf Sie herabstürzen.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.